Ja, Herr Abdel Samad, ich begrüße Sie herzlich bei uns im Studio. Schön sind Sie da. Sie stammen ursprünglich aus Ägypten, sind Publizist, leben heute unter Personenschutz, muss man sagen, in Deutschland. Ja, wir haben es gesehen, Sie bezeichnen sich als Kulturmoslem, wenn der Begriff so stimmt. Sie korrigieren mich. Wir haben es gesehen, das Misstrauen ist groß, das Image der Muslime in Österreich schlecht, in Deutschland auch. Zu Recht?
Ich kann das verstehen, natürlich, wenn Menschen hier Angst haben. Hier leben so viele Migranten aus vielen Ländern, aber man hat nicht Angst vor buddhistischen, vor vietnamesischen oder vor südamerikanischen Anschlägen, sondern vor islamistischen Anschlägen. Wir haben ja das schon erlebt, mehrfach. Fast in jeder Hauptstadt in Europa gab es schon mehrere Terroranschläge. Und warum soll man das den Menschen übel nehmen, dass sie Angst vor dem islamistischen Terror haben, da wo der islamistische Terror keinen Halt macht? Nicht einmal in den islamischen Ländern selbst macht der islamistische Terror Halt.
Sie haben ja in Ihren jungen Jahren Berührung gehabt mit einer der vielleicht brisantesten und möglicherweise auch gefährlichsten Gruppen innerhalb des Islam, nämlich der Muslimbruderschaft. Sie sind aufgewachsen in Gizeh, sozusagen im Schatten der berühmten Pyramiden, haben studiert in Kairo und sind dann eben dort in Kontakt gekommen mit dieser Organisation, die ja sozusagen als, ja,
Speerspitze,
als Brutstätte sozusagen auch des politischen und militanten Islam zählt. Können Sie das mal berichten, wie das genau passiert ist? Wie sind Sie mit dieser Muslimbruderschaft in Kontakt gekommen?
Tatsächlich ist die Muslimbruderschaft die Mutter aller terroristischen Organisationen weltweit. Die Ideologie, die sie im 20. Jahrhundert entwickelt hat, hat das geistige Zuhause für alle terroristischen Organisationen. Ich war ein Student, ein 18-jähriger Student aus der Provinz. Ich war alleine in Kairo. Mir fehlte soziale Wärme, Anerkennung. Die Anonymität der Großstadt hat mich beängstigt. Identitätskrise, fremd im eigenen Land. Und ich hatte keine Möglichkeit für politische Partizipation. Und der Muslimbruder sucht sich genau diese isolierten Individuen, die marginalisiert sind, die nichts zu sagen haben, und gibt ihnen das Gefühl, dass sie Teil eines globalen Projektes sind. Dass wenn die Gesellschaft dich nicht braucht, dann Gott persönlich braucht dich, dann hast du das Gefühl, dass du ein Teil einer Elite bist, dass du die Welt verändern kannst. Und das war für mich als Student natürlich enorm befriedigend, dass ich jetzt gebraucht werde, dass ich wichtig werde. Und plötzlich war ich Teil dieser Organisation und dann die Gemeinschaft wurde hergestellt. Wir haben gemeinsam gebetet und geweint. Wir haben geträumt, nicht nur Ägypten zu befreien, sondern den Islam weltweit zu übertragen. Und dann kam es zum Bruch, weil ich eigentlich ein Individuum bin und nicht wirklich in eine Masse verschmelzen kann. Und wir hatten eine Situation, wir waren in einem Sommercamp und man verlangte von uns, in der Wüste zu marschieren, 2 Stunden lang in der Hitze. Und jeder trug eine Orange in der Hand. Und nach 2 Stunden hat der Anführer der Gruppe uns gesagt, wir sollten auf die Knie sitzen, die Orange schälen und die Frucht in den Sand begraben und die Schale essen. Und das war schon der Wendepunkt in meiner Beziehung zum Muslimbruder.
Und was hat die Trennung dann bewirkt? Was war die Absurdität gewissermaßen dieser Anekdote? Oder inwiefern sind Ihnen damals die Augen aufgegangen?
Ich habe das Gefühl gehabt, das, was Sie wollen, ist ganz was anderes, als was ich wollte. Ich wollte Selbstverwirklichung. Aber Sie wollten ein islamistisches Projekt verwirklichen auf meine Kosten, auf Kosten meiner Individualität. Das war eine Übung zur Tötung meiner Identität als Individuum, dass ich nur Kanonenfutter für ihr Projekt bin. Und das habe ich begriffen, haben leider die meisten nicht begriffen damals. Alle haben die Schale gegessen und waren glücklich. Ich habe die Schale gegessen und spürte Bitterkeit in meine Kehle, die mich danach nicht verlassen hatte. Und deshalb habe ich gesagt, nein, das ist auch eine Diktatur. das befreit, das kann nicht befreiend sein. Sie versuchen nur eine Diktatur, eine säkulare Diktatur von Mubarak durch eine religiöse Diktatur zu ersetzen.
Wie haben die Kollegen von Ihnen in der Muslimbruderschaft reagiert, als Sie da vielleicht als Einziger sich verweigert haben, dem Schalenessen, die anderen sich sozusagen freiwillig unterworfen haben unter diese Diktatur? Warum sind die anderen dabei geblieben und wieso? Wie hat man reagiert auf Ihren Abgang?
Ich habe viele Freunde natürlich von Ihnen verloren. Das betrachtet man als Verrat. Mhm. Wenn Fragen gestellt werden, wir müssen uns das so vorstellen, Europa ist eine Kultur des Fragens und des Hinterfragens. Und Islamismus ist eine Kultur der vorgefertigten Antworten. Mhm. Und wenn man eine Frage stellt innerhalb dieser Gruppe, das verunsichert. Man will so jemand nicht in der Gruppe haben. Einerseits war man froh, dass ich weg bin, aber natürlich habe ich dadurch auch viele Freunde verloren. Nicht jeder Mensch wird in der islamischen Welt als Individuum mhm. erzogen. Nicht jeder entdeckt seine Individualität. Die meisten suchen die Herde, die Wärme der Gruppe, die Anerkennung und tauschen ihre Freiheit gegen diese Anerkennung ein. Ich war offensichtlich anders. In meinem aktuellen Buch «Der Preis der Freiheit» erzähle ich von diesem Konflikt, der in mir immer vorging, als Individuum mitten einer Herde, fast wie in einer Schimpansenkolonie, mhm. dass man immer sich uniformieren muss, dass man die Hierarchie akzeptieren muss. Und damit arbeiten natürlich islamistische Organisationen genauso wie alle extremen Ideologien auch.
Das ist ja die große knifflige Frage, wenn wir feststellen, dass auch heute in Europa sehr viele Junge auf diese radikalen Ideologien abfahren. Deshalb noch mal eine Nachfrage. Haben Sie versucht, andere auch davon zu überzeugen, dass die mit Ihnen mitkommen und die, die dann eben nicht gekommen sind, was haben die Ihnen gesagt? Wie haben die sozusagen diese Unterwerfung verteidigt?
Ja, das Schlimme an Unterwerfung ist, dass man sie im Nachhinein uminterpretieren kann. Man unterwirft sich eigentlich, weil man Angst hat, weil man isoliert ist, marginalisiert ist. Dann wird man vereinnahmt und im Nachhinein verleiht man dieser Unterwerfung eine noble Note und sagt, das war freiwillig.
Stärke.
Das war Stärke. Und dann, man mystifiziert auch diese Unterwerfung als eine Art Erleuchtung. Ja. Ich stehe jetzt über dir. Ich weiß mehr. Ich habe Zugang zu einem Geheimnis. Jede Sekte arbeitet auch mit dieser Methode. Und deshalb, viele konnten überhaupt nicht verstehen, was hast du denn? Du warst ja sehr beliebt in der Gruppe, du kennst den Koran auswendig und hast ja eine Chance, eine Führungsposition in der Muslimbruderschaft zu bekommen. Warum hast du dich zurückgezogen? Wir brauchen ja Männer wie dich, die uns geistige Kraft geben und so weiter. Und ich habe das immer so gesehen, das ist genauso wie eine junge Muslime, die im Alter von 6 Jahren ein Kopftuch irgendwie von den Eltern gezwungen ist, ein Kopftuch zu tragen. Wenn man sie mit 20 fragt, dann sagt sie, ich trage das Kopftuch freiwillig und das gibt mir Frieden und das gibt mir Ruhe und so weiter und mystifiziert ihre Unterwerfung. Sie wurde unterworfen, aber sie nennt das nicht Unterwerfung, sondern Erleuchtung.
Also ihr Leben hat sich ja dann sozusagen als Abfolge von Kulturschocks vollzogen. In Kairo zuerst die Entfremdung, dann in die Muslimbruderschaft, dann dort die Entfremdung, der nächste Kulturschock und dann sind sie nach Deutschland gefahren, gewissermaßen ins Reich des Bösen vielleicht aus Sicht der Muslimbruderschaft damals. Wie haben Sie denn diesen Kulturschock verdaut? Wie haben Sie sich dort dann in diese neuen Gesellschaft integriert?
Am Anfang war es extrem schwierig, weil Freiheit entsteht nicht dadurch, dass ich aus einem unfreien Land in ein freies Land einwandere, sondern Freiheit braucht einen Führerschein, eine geistige Führung, dass man darauf vorbereitet ist. Und ich war nicht vorbereitet auf die Freiheit. Und deshalb am Anfang habe ich auch meine Identitätskrise, habe Schwierigkeiten. Dann habe ich Deutschland verlassen und habe angefangen, in Japan zu studieren, ganz woanders. Aber irgendwann ist mir klar geworden, das Problem liegt bei mir, nicht am Land, wo ich irgendwo lebe. Und ich muss mich von dieser Anspruchsmentalität lösen. Mhm. Und ich musste mich von Teilen meiner Kultur lösen, wenn ich in Europa zurechtfinden
musste. Also Sie mussten eigentlich die Selbstverantwortung für Ihr Leben dann übernehmen und nicht einfach dem anderen die Schuld geben, wenn etwas nicht gut funktioniert. Jetzt haben Sie ja einen Personenschutz.
Ja.
Warum ist denn das notwendig geworden?
Ja, ich habe angefangen, selbstkritisch über mich und meine Kultur zu reflektieren. Dann habe ich versucht, ein paar Bücher zu diesem Thema über den Islam, über den Koran und über den Propheten Mohammed zu schreiben, um den Einfluss von Religion und von Ideologie auf unser Leben heute irgendwie klar zu machen. Das war eigentlich in der islamischen Welt, in vielen arabischen Ländern auch sehr beliebt. Meine Bücher sind in 15 Sprachen übersetzt worden, auch Persisch und Arabisch gehören dazu. Und viele junge Muslime fangen an, dadurch auch zu reflektieren und zu sagen, Religion hat etwas mit unserer Misere zu tun. Der politische Islam nimmt uns unsere wirtschaftliche und politische Erfüllung weg. Im Westen dagegen gönnen sich viele junge Muslime den Luxus, den Islam irgendwie zu verherrlichen, und sie lehnen jede Kritik ab. Ich brauche keinen Personenschutz in Dubai oder in Beirut, aber ich brauche in Berlin und Paris und Brüssel. Das zeigt, dass auch hier junge Muslime verwöhnt sind durch Multikulti-Doktrin, durch Identitätspolitik. Sie wurden immer als Opfer irgendwie dargestellt. Und das nimmt von ihnen diesen Integrationsdruck weg, die Fähigkeit, auch kritisch über die eigene Religion zu reflektieren.
Ist der Islam, das ist ja die Knackpunktfrage, ist der Islam und die westliche, säkularisierte Gesellschaft letztlich miteinander vereinbar? Was ist da Ihre Schlussfolgerung?
Es ist aus meiner Sicht die falsche Frage. Der Islam hat sich nirgendwo wirklich integriert. Der Islam fühlt sich nur wohl, wenn er ja von oben herrscht. Das ist historisch. Als Minderheit ist es immer schwierig. Deshalb sollte man nicht sagen, ist der Islam vereinbar mit Europa? Welchen Islam meinen wir? Den spirituellen Islam und den Sufi-Islam? Ich glaube, damit haben die meisten Menschen kein Problem. Aber der Islam hat auch eine juristische und eine politische Seite, die extrem gefährlich und extrem faschistoid ist, die nicht nur mit dem Westen vereinbar ist, sondern nicht einmal mit der islamischen Welt vereinbar ist. Da, wo der Islam herrscht, in der islamischen Welt, gibt es Freiluftgefängnisse, gibt es Unterdrückung von Frauen, gibt es unglaublich zerstörte Potenziale. Und das tut mir weh, wenn ich sehe, wie viele kluge junge Musliminnen und Muslime, die unter den Islam leiden. Und dann kommt man hier und versucht man, diese Religion irgendwie zu verherrlichen und alles Teil der Identität. Muslime, die gesetztreu sind, sind Teil des Westens. Muslime, die gegen den Westen vorgehen, die Werte des Westens nicht erachten, gehören sicherlich nicht zu Europa.
Und was ist das Wichtigste, was unsere Behörden daraus lernen müssen? Was müssen unsere Politiker tun, um eben genau diese gefährliche Dimension des Islam einzudämmen? Machen Sie das Richtige? Machen wir es total falsch? Wie lautet da Ihr Rat?
Ja, ich hab das alles versucht in meinem Buch mit dem Untertitel Eine Warnung an den Westen. Und ich gebe diese Warnung. Erstens, Freiheit ist das Kostbarste, was wir haben. Freiheit ist das Kostbarste, was wir jungen Muslimen auch in Europa anbieten können. Wenn wir im Namen der Toleranz, im Namen der Religionsfreiheit zulassen, dass die Feinde der Freiheit ihre Infrastrukturen in Europa aufbauen, wenn wir zulassen, dass verlängerte Arme ausländischer Regierungen wie die Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Iran hier uns erpressen im Namen der Religionsfreiheit, dann muss das aufhören. Religionsfreiheit bedeutet nicht Narrenfreiheit. Wir müssen die Strukturen des politischen Islam zerschlagen, statt den politischen Islam politisch aufzuwerten. Wir müssen aufhören, dass der politische Islam mehr Einfluss auf unsere Bildungssysteme durch Islamunterricht bekommt. Die meisten Moscheen in Europa sind keine Religionsgemeinschaften, sondern ethnisch-nationale Vereine, mhm, die vom Ausland gelenkt werden. Und sie müssen wie Vereine behandelt werden und nicht unter dem Schutz der Religionsfreiheit irgendwie Narrenfreiheit bekommen.
Und wenn wir versuchen, das auf eine ganz praktische Handlung herunterzubrechen, was müssten die Behörden konkret tun? Wie kann man diesen politischen Islam stoppen? Reicht es, wenn man diese militanten Moscheen schließt? Muss man geradezu mit Abschiebungen? Oder wie muss man darauf reagieren? Aufklärungskampagnen? Was ist da Ihr Vorschlag?
Also alle sind gefragt. Aufklärung ist gefragt. Wir müssen die Finanzströme irgendwie abtrocknen. Also die bekommen Geld von überall in der Welt. Und da gibt es wirklich viele Mafiastrukturen, die muss man zerschlagen. Natürlich auch die Aufwertung, wenn der Staat, Vereine des politischen Islam, als Partner des Staates in Sachen Antiradikalisierungsprojekte, Integration und so weiter. Das ist Aufwertung, auch in Bildung. Konkret, warum sollten Erdogan-nahe irgendwie Imame und Lehrer Einfluss auf österreichische und deutsche Schulen im Namen der Religionsfreiheit, im Namen der Toleranz? Muslime sind und können auch sehr flexibel sein, aber man muss ihnen zeigen, schon an der Pforte, was geht und was nicht geht. Man muss ihnen auch zeigen, das sind unsere Werte, das sind unsere Grenzen. Es gibt so viele Integrationsangebote, aber wenige Integrationsgebote. Wir wissen, was wir Muslimen anbieten können, damit sie sich wohlfühlen können. Aber wir wissen nicht, was wir von ihnen verlangen können. Wir haben keine Sanktionsmöglichkeiten. Den Politikern fehlt einfach der Mut, um tatsächlich auch dieser Herausforderung entgegenzuwirken, um zu sagen, bisher und nicht weiter, stopp. Ich bin eigentlich kein Optimist. Ich sehe, dass so viel Zahnpasta aus der Zahntube schon rausgepresst worden ist. Und um das wieder hineinzupressen, wird es immer schwieriger. Aber mit Mut, mit Entschlossenheit und mit weniger Multikulti und mit weniger Identitätspolitik können wir das schon machen.
Und um noch in Ihren Pessimismus einen Lichtstrahl der Hoffnung hineinzubringen, Sie selber sind ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass es eben gelingen kann, aus den Fängen dieses militanten Islam herauszufinden, aus eigener Kraft sozusagen, durch die aufklärerische Wirkung einer Orangenschale. Sind Sie quasi auf den Weg der persönlichen Erleuchtung gekommen? Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Besuch hier im Studio.